Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. Auf die Beete, fertig, los!
Moin Moin aus dem schönen Hamburg.
Hier kommt jetzt Teil 2 von weniger Arbeit im Blumenbeet. Das wer wie was pflegeleichtes Blumenbeet. Let's go. Im ersten Teil dieser Doppelfolge haben wir uns über gesunde Pflanzen unterhalten, wie du die richtige Pflanze für dein pflegeleichtes Beet finden kannst, über die unterschiedliche Konkurrenzstärke von Pflanzen und über Pflanzabstände. Ich denke, bei den meisten Menschen, vielleicht auch bei dir, definiert sich ein pflegeleichtes Beet durch den Zustand, dass man da nicht rein muss, um es durchzuputzen, um unerwünschten Aufwuchs zu entfernen, rauszuholen. Wenn die Pflanzendecke sich geschlossen hat, dann ist der Aufwand, den du betreiben musst, um dein Beet sauber in Anführungszeichen zu halten, sehr viel geringer, als wenn du da offenen Boden hast. Das bedeutet, gerade in den ersten 2 Jahren, wo die Pflanzen ja noch wachsen und groß werden, da ist der Aufwand am größten. Der Boden ist ja einfach offen. Das bedeutet, jeder Same, groß, klein, dick, rund, der kann dort auflaufen, keimen und ist dann von dir dort an dieser Stelle nicht erwünscht. Gerade in diesen ersten 2 Jahren ist es wichtig, bis die Pflanzendecke sich geschlossen hat, dass du da erstmal eine Decke ausbringst. Das ist der besagte Mulch. Mulch bei dir im Blumenbeet, eine Schicht aus organischem oder anorganischem Material, die also auf der Oberfläche herum um die Pflanzen ausgebreitet wird. Und dieser Mulch, der erfüllt gleich mehrere wichtige Funktionen bei dir im Blumenbeet. Nicht nur für die Pflege, sondern auch für die Gesundheit deiner Pflanzen. Der Mulch liegt wie eine zweite Decke auf deinem Boden. Das bedeutet, ein großer Vorteil liegt in der Feuchtigkeitsspeicherung. Der Mulch, der reduziert Verdunstung, hält deinen Boden länger feucht. Gleichzeitig unterdrückt er effektiv unerwünschtes Unkraut. Ja, er verhindert, dass die Unkrautsamen keimen und wachsen können. Außerdem schützt Mulch vor Erosion, indem er verhindert, dass Regen deine wertvolle Erde wegspült. Und sorgt so ganz nebenbei für ein gepflegtes, einheitliches Aussehen des Beetes. Grundsätzlich kannst du zwischen organischen und anorganischen Materialien unterscheiden, die du im Beet verwenden kannst. Organisch bedeutet, diese Materialien stammen von Organismen ab, enthalten Kohlenstoff. Dann wird der Mulch bei dir im Beet von Mikroorganismen zersetzt und umgewandelt. Dazu gehören Kompost, Laub, Grasschnitt, Rindenmulch, Holzhäcksel, Mist, aber auch Stroh oder Heu. Diese Materialien sind gut für deine Bodenstruktur, können helfen, Feuchtigkeit zu speichern, aber sie müssen regelmäßig nachgelegt werden, weil sie ja langsam bei dir verrotten. Anorganische Materialien, die sind mineralischen Ursprungs und die werden nicht biologisch abgebaut. Dazu zählen Kies, Splitt, Schotter, Sand und sehr schön finde ich, auch wenn leider teuer, Schieferplättchen. Ich finde, das sieht richtig schick aus für einen modernen Garten. Einfach nur erste Wahl. Bringt jedes Beet aufs nächste Level. Mega. Anorganische Materialien sind langlebig. Die verrotten nicht, müssen seltener erneuert werden. In unseren Gärten, Parkanlagen, Spielplätzen, öffentlichen Flächen und vielleicht auch bei dir im Garten, da wird gerne Rindenmulch verwendet. Rindenmulch ist auch super, zum Beispiel für neue Baumpflanzungen oder Strauchpflanzungen, also solche Pflanzungen, die ein bisschen an Wald erinnern. Da ist Rindenmulch sehr gut geeignet. Auch geeignet ist Rindenmulch für Pflanzungen, für Staudenbeete im Halbschatten. Direkt, indirekt, unter Bäumen, unter Sträuchern. Solche Pflanzen, die du in der Natur eben an solchen Waldrandstandorten, Lebensbereich, Gehölzrand finden würdest. Solche Lebensbereiche am Gehölzrand, die sind es gewohnt, dass da ständig was von oben runterfällt. Das ist jetzt sehr fachtechnisch erklärt, aber du weißt, wie ich das meine. Laub, Stöckchen, Rinde, das gehört einfach dort zum Lebenszyklus der Pflanzen mit dazu. Und das ist auch prima, denn Rinde, Blätter, die werden zu Humus zersetzt. Das heißt, die Pflanzen haben dort genügend Nährstoffe. Für solche Gehölzrandstauden ist es auch wichtig, dass immer wieder neue Nährstoffe kommen. Es sind die kleinen Lebewesen im Boden, die sorgen dafür, dass aus dem Rindenmulch, dass der zersetzt wird. Das, was bei dir im Garten der Rindenmulch ist, das ist in der Natur, im Lebensbereich Gehölzrand, Blätter, Stöckchen, Rinde. Dabei geht Säure in den Boden und der pH-Wert, der sinkt in den sauren Bereich. Nicht alle deine Gartenpflanzen mögen das. Was man beim Rindenmulch aber bedenken sollte, Durch die Zersetzung brauchen die kleinen Lebewesen im Boden halt Energie. Den bekommen sie in Form von Stickstoff aus der Erde. Und diese Lebewesen sind sehr, sehr fleißig und brauchen sehr, sehr viel Stickstoff in der Erde. Das heißt, wenn du bei dir im Garten mit Rindenmulch arbeiten möchtest, daran denken, dass deine Pflanzen auch genügend Nährstoffe bekommen. Gegebenenfalls nachdüngen, zum Beispiel mit Hornspäne. Nimm einfach mit Pflanzen wie Elfenblumen, Hortensien, Astilben, Funkien oder die Waldaster und auch Rhododendren. Für die ist Rindenmulch richtig gut geeignet. Da, wo Schatten ist, da ist auch Sonne. Du nickst schon, ja. Kein Rindenmulch auf trockenen, sonnigen Standorten. Pflanzen, die dort wachsen, also Sedum, Katzenminze, Lavendel und Co., die mögen Rindenmulch nicht wirklich. Die können mit Rindenmulch auch nicht viel anfangen. Diese Pflanzen, die kommen normalerweise aus so Landstrichen wie Prärie, Steppe. Die wachsen dort auf nährstoffarmen, gerne auch mal kalkhaltigen Boden. Das sind ja auch alles Pflanzen, die gerne in der Sonne stehen. Die finden das gut. Wenn man aber so ein sonniges Plätzchen hat, dann ist man es auch gewohnt, dass der Boden schnell austrocknet. So eine dicke Schicht aus Rindenmulch, wir hatten es ja vorhin, der verhindert, dass der Boden abtrocknet. Das ist ja auch gut, richtig und wichtig. Aber dein Salbei, deine Sonnenbraut, die mögen das nicht. Dann kann es passieren, dass ihre Wurzeln anfangen zu faulen. Also Präriepflanzen, Steppenpflanze und Co. Da nicht den Rindenmulch nehmen, der gehört in den Lebensbereich Gehölzrand. Verwende doch bei solchen sonnigen Standorten vielleicht eher einen anorganischen Mulch. Kann ja auch richtig schick aussehen. Wenn wir über Rindenmulch reden, dann müssen wir auch noch über einen weiteren Gartenbewohner von dir reden. Wen meine ich? Das Phantom der letzten Sommer. Jedes Jahr aufs Neue pflanze ich Gemüse in meinem Garten. Jedes Jahr aufs Neue ist das Gemüse weg. Schnecken. Schnecken lieben Rindenmulch. Warum? Ganz einfach. Rindenmulch hält die Feuchtigkeit. Das ist ein organisches Material. Da gibt es viele wunderbare Hohlräume, wo man sich verstecken und verkriechen kann. Ganz klar, dass Schneckenmulch mögen. Im Rindenmulch, da ist es immer kühl und feucht. Das ist genau das, was Schnecken lieben. Und dann diese vielen kleinen Zwischenräume, die Ritzen, die kleinen Höhlen, da kann man sich tagsüber prima drin verstecken. Und nachts, ja, yippie-yay, dann geht's los. Jetzt guckst du mich an, legst den Kopf schief und fragst mich, Jessica, hast du Alternativen zum Rindenmulch, wenn es um Schnecken geht? Dann sage ich, ja, habe ich. Wenn es Rindenmulch sein soll und muss, dann grobe, trockene Sorten nehmen. Rasenschnitt ist auch ein super Mulch. Wenn du Rasen bei dir im Garten hast, kannst du den sogar selber produzieren. Aber aufpassen, dass du da keine Samenstände mit ausbringst in deiner Mulchschicht, weil ich glaube, den Satz muss ich nicht zu Ende bringen, das erklärt sich von selbst. Wenn es bei dir im Garten eine feuchte Stelle ist, wo du mit Mulch arbeiten möchtest, dann nicht 7, 8, 10 cm tief, sondern vielleicht nur 3 cm. Dann kann der Boden dort besser abtrocknen. Wie gesagt, Schnecken mögen es einfach kühl und feucht. Schnecken sind nicht mein Ding. Ich denke, deines auch nicht. Und wenn du empfindliche Pflanzen bei dir im Garten hast, vielleicht auch Gemüse, dann ist die Schnecke nicht der Ehrengast bei dir im Garten. Womit kannst du auch arbeiten? Was finde ich ganz prima als Mulch? China-Schilf-Häcksel, Miscanthus-Häcksel. Das kannst du sogar selber produzieren, wenn du im Frühjahr deine Gräser zurückschneidest. China-Schilf, das ist super strukturstabil und verrottet ganz langsam. Das hält gut und gerne 2 bis 3 Jahre und das entzieht dem Boden viel, viel weniger Stickstoff als der Rindenmulch. Dazu stell dir vor, dieses lockere, luftige Material, das sorgt für eine gute Belüftung bei dir im Beet, ist relativ leicht und einfach auszubringen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es halt nicht der dunkle Boden ist, sondern es ist halt ein helles Beige, aber auch die helle Farbe reflektiert Sonnenlicht und ist somit temperaturausgleichend in deinem Beet. Die kleingeschnittenen Grashalme sind trocken und ein bisschen stachelig, pieksig, liegen recht dicht aufeinander. Das ist nicht die Vorstellung einer 5-Sterne-Residenz einer Nacktschnecke. Luftiges, pieksiges, eng anliegendes, trockenes Material. Miscanthus Häcksel könnte bei dir im Beet ein Gamechanger sein. Nachteil, wie gesagt, anders als die klassischen Mulchmaterialien ist es nicht so dekorativ, auch nicht überall verfügbar. Aber noch ein Gamechanger, es kostet viel weniger als Rindenmulch. Wenn du den Miscanthus-Häcksel ausgebracht hast, richtig intensiv wässern, dann kleben die Halme aufeinander. Dann hast du nicht das Problem, dass dann bei dir im Garten vom Winde verweht gespielt wird. Weiter geht die Reise Top 6. Wir müssen auch noch über die Pflege von deinem pflegeleichten Blumenbeet. Da müssen wir auch noch drüber reden. Der eine oder andere kennt es, vielleicht auch du. Der Sommer ist schön, man genießt die Zeit und ehe man sich versieht, stellt man fest, du warst jetzt schon wochenlang nicht mehr bei dir im Beet drin. Also schnell Kaffeetasse beiseite gestellt, Schuhe angezogen, ab in den Garten. Wie sieht das Blumenbeet aus? Du gehst hin, schaust, wirst blass. Oh Gott. Es sieht wirklich schlimm aus. Das bedeutet diesen Samstag eine groß angelegte Hauruck-Pflegeaktion für dein Beet. Und anstatt den Samstag mit der Familie zu genießen, bedeutet das dann die Gärtnerhose anziehen, alle Geräte hinzulegen und stundenlang kriechst du dann auf allen Vieren durch dein Beet. Es ist anstrengend, die Sonne brennt, du bist genervt, holst dir noch einen Splitter in den Daumen, aber dann nach 8 Stunden getaner Schweißarbeit, es ist soweit, das Beet ist durchgeputzt, alle Pflanzen sind geschnitten, alles Vertrocknete ist rausgeholt, du betrachtest dein Werk, das war jetzt anstrengend, aber es ist jetzt getan. Solche Hauruck-Aktionen kosten einfach nur Energie und sie machen, ich glaube, da wirst du mir zustimmen, sie machen nicht wirklich Freude. Es mag vielleicht ein bisschen paradox klingen, aber weniger Gesamtaufwand hast du, wenn du regelmäßig nach deinem Beet schaust. Und ich meine jetzt nicht jede Woche 3 Stunden, sondern guck einfach 2-3 Mal in der Woche kurz vorbei. Vielleicht morgens, wenn du deinen Kaffee trinkst oder abends, wenn du deine Runde durch den Garten machst. Nur ein paar Minuten. Das mag sich summieren, ja, aber es ist weitaus angenehmer, als da alle 3 Monate einen halben Samstag im total überwucherten Beet verbringen zu müssen. So eine kleine Routine, das kann auch eine ganz entspannte Gewohnheit werden. So eine Großaktion am Samstag, das ist eine lästige Pflicht. Die wird auch mal gerne aufgeschoben. Präventive Pflege. Regelmäßig rausgehen, gucken und dann hier vielleicht mal was pflücken, da vielleicht mal eine Pflanze kurz aufrichten, dort etwas gezuppelt. Das kostet nicht viel Energie. Und diese aufwendige Rettungsaktion am Samstag, die wird dadurch überflüssig. Der wohl größte Vorteil, wenn du regelmäßig dein Beet besuchen kommst, liegt in der rechtzeitigen Erkennung von Problemen. Wenn du da mehrmals in der Woche rausgehst, dann entdeckst du Schädlingsbefall, Pilzkrankheiten oder vielleicht sogar einen Nährstoffmangel bereits im Anfangsstadium. Du kannst dann dort eingreifen, bevor etwas zur Plage wird. Erste Anzeichen einer Krankheit, die können behandelt werden, bevor die gesamte Pflanze oder vielleicht sogar dein ganzes Beet befallen ist. Wenn du länger nicht mehr da warst, dann kann es passieren, dass sich Probleme schon so ausgebreitet haben, so eskaliert sind, dass du da wirklich nur mit einer Großaktion etwas tun kannst oder vielleicht die eine oder andere Pflanze schon verloren ist. Auch wenn du ein durchgeputztes Beet haben möchtest, auch da lohnt es sich rechtzeitig, regelmäßig rauszugehen. Denn wenn du eine junge Pflanze noch im Keimlingsstadium erwischt, dann kannst du die mühelos rausziehen. Das ist was anderes, als wenn sich da die Quecke oder Girsch schon so richtig eingegraben hat. Dann wirst du da mit den Fingern vermutlich schon gar nichts mehr erreichen können und dann bedarf es der Hacke. Zudem kann es sein, dass deine ungeliebten Gartenbewohner, die du da ausputzen möchtest, in dieser Zeit schon hunderte von Samen produziert haben. Und die liegen jetzt auch schon in den Startlöchern. Dir ist das Erscheinungsbild deines Beetes wichtig? Ein regelmäßig gepflegtes Beet sieht die ganze Zeit über gut aus. Da gibt es keine verblühten Pflanzen oder Stauden, die umgefallen sind, weil sie zu schwer geworden sind. Dein Blumenbeet zeigt sich jederzeit von seiner allerbesten Seite. So und letztlich nicht zu vernachlässigen, ein ungepflegtes Beet, das kann dich stressen. Die psychologische Komponente, die solltest du nicht unterschätzen. Ein total verwildertes Beet, das erzeugt Druck und Frust. Du weißt, du hättest etwas tun müssen, du hast es aufgeschoben, weil es gab Gründe. Jetzt bist du gestresst und du bist auch genervt und du ärgerst dich über dich selber. Es hat viel Energie gekostet, dieses Beet anzulegen, da den Rasen abzuschieben, die Beetfassung einzulegen, den Boden schön zu lockern. Du bist losgegangen, hast dir Pflanzen gekauft, die hast du gesetzt, du hast sie gehegt und gepflegt. Dann hast du weggeguckt und jetzt sieht dein Beet aus wie nicht schön. Regelmäßige Kleine Pflegeeinheiten geben dir ein gutes Gefühl und halten auch die Gesamtaufgabe total überschaubar. Darauf kannst du dich freuen, das kann ein Ritual werden. Morgens, mittags, abends, wann du Zeit dafür hast, mit Kaffee, ohne Kaffee, gehst du dann durch den Garten, kannst schauen, was ist gewachsen, was ist erblüht. Hier und da wird dann kurz mal was gezuppelt, was gerichtet. Die regelmäßige Beetpflege nach dem Prinzip Vorbeugen ist besser als Heilen. Sie verhindert, dass kleine Probleme groß werden, spart dir langfristig Zeit, Kraft und dein Blumenbeet sieht zu jeder Zeit supi aus. Wie so oft im Leben, Kontinuität schlägt gelegentliche Hauruck-Aktionen. Wenn du dich auf diesen Rhythmus einlässt, ja, dann wirst du mit einem gesunden, blühenden, pflegeleichten Beet belohnt. So, was darf in dieser Podcast-Folge nicht fehlen? Ganz klar, eine Liste von anspruchslosen, pflegeleichten Stauden für deinen Garten. Ich habe dir hier im Top 7 eine Auswahl an potenziellen geeigneten, robusten Pflanzen zusammengestellt. Bestimmt gibt es noch viel mehr, aber diese Pflanzen, die jetzt kommen, die sind nicht so krüsch wie Leontopodium alpinum oder Myconopsis betonicifolia. Let's go! Wer eröffnet den Reigen? Ich habe die Pflanzen übrigens nach Standort gelistet. Wir fangen an. Sonniger Standort, mindestens 6 Stunden Sonne. Der Steppensalbei, Salvia nemorosa. Lange Blüte, super robust, schnittverträglich. Schafgarbe, Achillea millefolium. Super anspruchslos, ein wunderbarer Gartenbewohner. Fetthenne, Sedum, ideal für einen trockenen, sonnigen Standort. Katzenminze, die Nepeta, schnittverträglich, blüht im Grunde genommen da den ganzen Sommer lang. Sehr schön finde ich auch Gaura, die Prachtkerze, die bringt immer so etwas Zartes, Fedriges rein, muss aber ein bisschen hinterher sein, die sucht sich schon mal ihren Weg durch dein Beet. Sonnenhut, Echinacee, Mädchenauge, Coreopsis. Weiter, halbschattiger Standort, 3 bis 6 Stunden Sonne. Unkompliziert sind Storchenschnabel, die Geranium. Extrem vielseitig, bodendeckend, sehr robust. Auch der sucht sich seinen Weg durch dein Blumenbeet. Die Purpurglöckchen, Heucherer, ganz prima, wunderbare Pflanze. Wenn du ein bisschen Blattfarbe in dein Beet bringen willst, Heucherer, das ist genau das Richtige. Du kennst meinen Podcast, wer kommt jetzt? Hemerocallis, Taglilien. Unverwüstlich. Braunmantel, Alchemilla. Astilben, auch die dürfen hier nicht fehlen, die brauchen eine gleichmäßige Feuchtigkeit im Boden. Und nicht jeder mag sie, die Bergenien. Wintergrün, aber super robust, absolut pflegeleicht. Sehr imposant und kommt auch tatsächlich mit Halbschatten noch zurecht. Dipsacus fulonium, die wilde Karde. Eine zweijährige Pflanze, aber ein absoluter Eyecatcher bei dir im Garten. Und nicht nur das, diese Pflanze ist bei uns auch heimisch. Ebenfalls auch der blaue Eisenhut, der kommt auch mit Halbschatten noch zurecht. Aconitum napellus. Der schafft schon mal gut und gerne 1,50 Meter. Der bringt dir blauen Farbzauber in den Spätsommer. Dann bleibt noch der schattige Standort. Weniger als 3 Stunden Sonne bei dir im Garten. Da dürfen natürlich nicht fehlen Hosta, die Funkchen. Langlebig, wunderschöne große Blätter, dekorativ, sehr pflegeleicht. Wer es mag, Farne, auch die sind sehr anspruchslos. Oder wie wäre es denn mit Tiarella, mit der Schaumblüte? Auch das ist ein Bodendecker, aber nicht so aggressiv wie manch anderer. Sehr genügsam. Pulmonaria, das Lungenkraut, darf auch nicht fehlen. Und natürlich Helleborus, die Christrose, wunderbarer Blütenzauber in der kalten Jahreszeit. So wäre es auch noch heimisch und kommt mit Schatten klar. Der Waldmeister, Gallium odoratum. Oder die Frühlingsplatterbse, Latyrus vernus. Die blüht ganz früh im Jahr, April, Mai. Da bringt die wunderbaren Blütenzauber in dein Beet. Wunderbar, fast 2 Meter hoch und auch bei uns zu Hause Aruncus dioicus, der Waldgeißbart. Blüht ab, ich würde mal sagen Juni, Juli, cremeweiß bei dir im Garten. Eine super Pflanze, gerade für schattige Bereiche bei dir im Garten. Und während ich diese Podcast-Folge einspreche, ist mir noch ein Top 7 eingefallen. Etwas, was mir wirklich oft begegnet und das möchte ich dir auf jeden Fall auch noch mitgeben, weil du kannst dir jedes Blumenbeet verhunzen, wenn du das nicht berücksichtigst. Ausrufezeichen, Absatz. Es ist ganz essentiell wichtig, dass deine Blumenerde, dein Oberboden, deine Gartenerde, wie auch immer du es nennen möchtest, das, wo du deine neuen schönen Pflanzen, deinen neuen Gartenbewohner, da, wo du sie reinpflanzen möchtest. Dieser Boden muss natürlich frei von Rückständen sein. Was meine ich mit Rückstände? Samen, Pflanzenreste. Das klingt vielleicht banal, aber es ist ganz wichtig. Ich habe das schon oft gesehen. Dann wird dann im allerbesten Glauben der Oberboden vielleicht im Herbst schon geliefert und eingebaut. Dann sieht das da während des Winters schön prick aus. Dann im nächsten Jahr, März, April, wird dann gepflanzt. Dieser Boden, der lag dann gut und gerne mehrere Monate draußen. Er war nicht abgedeckt. Das bedeutet, jedes Samenkorn, was dort hingeweht wurde, was durch Tiere transportiert wurde, dieser Boden ist voll mit Samen. Bestimmt ist da auch der ein oder andere unerwünschte Gartenbewohner zwischen diesen Samenkörnern. Weiterhin nicht nur die Samen, sondern was passiert, wenn dieser Boden Verunreinigungen hat? Stell dir vor, da sind Pflanzenrückstände drin. Ich meine jetzt damit nicht Kompost und Co. Nein, ich rede von Wurzelresten, von Giersch, von Quecke. Was passiert dann? Dann hast du von vornherein dort sozusagen eine Initialzündung an unerwünschten Gartenkräutern in deinem niegelnagelneuen Staudenbeet. Da kannst du dann so viel Mulch ausbringen, wie du möchtest. Die Quecke, die ist schon da. Die ist nochmal ganz kurz hinten dran geschoben als letzter Punkt. Wie kriegst du ein pflegeleichtes Beet? Achte darauf, dass der Boden geeignet ist, dass der frei ist von Unkräutern, frei von Pflanzenrückständen, vor allen Dingen von solchen Pflanzenrückständen, die du, und ich behaupte mal einfach, es ist so, du nicht bei dir im Staudenbeet haben möchtest. An dieser Stelle fragst du jetzt, Jessica, und wenn ich das nicht weiß, in welchem Zustand sich mein Boden befindet, hast du da einen Tipp für mich? Also, du hast im Garten noch guten Boden, der soll eingebaut werden, bist dir da aber ein bisschen unsicher. Dann als erstes deinen Boden prüfen. Guck einfach mal. Und wenn du da drin Wurzelunkräuter findest, also besagte Quecke, Giersch etc., dann unbedingt mit Wurzeln entfernen. Du kannst die Erde auch durchsieben. Es gibt grobe Siebe, die haben eine Maschenweite 20-30 mm. Somit kannst du dann sicher sein, dass du alle Wurzelreste und auch Samenstände hast du dann entfernt. Die siebst du einfach aus. Ist dein Boden zu stark verunkrautet, dann kann ich dir nur empfehlen, tausche den aus oder verarbeite den an anderer Stelle bei dir im Garten, wo es nicht so wichtig ist, wo auch mal gerne was wild wachsen darf, da hinten in der Gartenecke. Man soll ja sowieso immer mal eine Gartenecke sich selber überlassen. Ist schön für die Vielfalt bei dir im Garten. Hast du so einen stark verunkrauteten Boden, dann nicht ausgerechnet dort im Staudenbeet direkt neben der Terrasse. Es sei denn, du brauchst eine Freizeitbeschäftigung, die da heißt Beet putzen. Du hast den Boden vorbereitet, du bist dir total sicher, den kannst du verwenden. Dann wichtig, locker einbauen, nicht verdichten. Die Pflanzen brauchen Poren, brauchen Sauerstoff an ihren Wurzeln. Und so eine verdichtete Boden, da tun sich deine Pflänzchen schwer. Bei Oberboden heißt nicht viel hilft viel. Die empfohlene Stärke für Oberboden bei dir im Beet 20-30 cm. So, und wenn du dann deine Pflanzen gesetzt hast, dann anschließend mulchen. Für dich jetzt hier noch ein kleiner Kniff. Wenn du dir nicht so ganz sicher bist, ob du da gerade so etwas wie Samen aus deinem Boden rausgeholt hast, bau den Oberboden ein und dann wässern. Warte 1 bis 2 Wochen. Wenn dann Unkraut bei dir im Boden drin ist, dann wird es keimen. Dann kannst du diese kleinen jungen Keimlinge einfach abhaken, abziehen, abhacken. Und erst danach pflanzt du die Stauden und dann wird gemulcht. Zusätzlich kannst du mitnehmen, im Spätsommer und Herbst, da sind weniger Samen unterwegs als im Frühjahr. Da ist der Unkrautdruck geringer auf deiner frisch angelegten Pflanzfläche. Letztlich 100% ohne ungewollte Pflänzchen bei dir ist weder realistisch noch erreichbar. Das war sie jetzt, die Doppelfolge, wie bekommst du ein pflegeleichtes Blumenbeet? Wenn dir diese Folge gefallen hat, also eine Doppelfolge, so richtig was Langes, nicht nur mal 15 Minuten, sondern mal eine ganze Stunde aufs Ohr, dann lass mich das doch wissen. Dann mache ich vielleicht die ein oder andere lange Folge. Schreib es mir einfach in die Kommentare oder schick mir eine DM. Ich bin gespannt auf deine Meinung. So, und nun hoffe ich, du bist motiviert und inspiriert und freust dich auf die nächste Folge in einer Woche. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man. Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.